Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur vierten Folge meines Podcasts Fühl ich, mein Mental Health Podcast mit Das Ding. Ich bin Lina und heute bin ich nicht alleine, denn bei mir sitzt mein Gast, mein erster Gast in diesem Podcast. Und zwar bist es du, Lukas Klaschinski, Autor, Podcaster und Psychologe. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Worum es in dieser Folge heute geht, werden wir jetzt schon mal ein bisschen anteasern mit diesem Bullshit-Bingo. Das hast du ja noch nie gespielt. Spielen in Anführungszeichen. Wir können beide mal so zwei Kügelchen hier rausziehen. Soll ich dir eine geben?
Ja, gib mir mal. Ich muss einen langen Arm machen.
Ich gebe dir mal.
Danke.
Hier, bitte sehr. Ich gebe dir einfach beide.
Merci.
Ich nehme mir auch noch eine. Okay. Du musst es aufmachen.
Ja, ich kenne die Kügelchen. Die findet man bei uns im Park, im Sand.
Oh Gott.
Da ist aber was anderes drin.
Allerdings. Du musst sie aufmachen und den Spruch dann vorlesen.
Okay.
Das sind Bullshit-Bingo-Sprüche. Das wird sich dir gleich erklären.
Ein paar Kilo mehr würden dir bestimmt stehen.
Ja, oh Gott, danke dafür. Ja, siehst du, oh Gott, ist eine richtig gute Reaktion. Allerdings, oh Gott. Okay, ich fange an mit meinem ersten Spruch. Bist du dir sicher, dass du genug isst? Du bist echt ziemlich dünn.
Das ist so ein Oma-Spruch, ne?
Ja, ich liebe meine Oma über alles, aber solche Sprüche kommen öfter mal aus der Familie.
Ja, das ist... Schön, dass du das tust, aber sie hat keinen Zugang zum Internet, denke ich, und wird dieses Stück hier niemals sehen. Also.
Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Meine Oma kriegt das auf jeden Fall zu hören und zu sehen.
Okay.
Shoutout an meine liebe Omi, aber eigentlich auch einfach von Leuten, wo man es nicht direkt erwartet, kommt dann sowas.
Ja,
wo man denkt, sie müssten sich ja besser kennen.
Ja, und die Leute machen sich natürlich auch überhaupt gar keine Gedanken darüber, ne? Weil die verstehen das gar nicht.
Ja, stimmt natürlich. Ich verstehe nicht, was das für Auswirkungen haben kann, quasi.
Okay, der nächste Spruch hier. Du hast eine Essstörung, sieht man der irgendwie gar nicht an. Okay, wie muss das denn aussehen, so eine Essstörung?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der Klassiker. Ansprüchen, auf jeden Fall. Oder, hey, aber du isst ja was.
Wirklich?
Ja.
Sagen das Leute?
Ja.
Okay.
Ein echter Mann will eine Frau, an der was dran ist. Boah, das ist schon so... Oh. Den Spruch finde ich wirklich ganz schlimm.
Ja, vor allem ist es so eine Objektifizierung, ne?
Ja.
Der Frau so, du musst so und so sein, dann will dich der Mann.
Und wenn du nicht so und so bist?
Sind wir so auf dem Fleischmarkt oder?
Ich weiß auch nicht.
Erinnert mich so ein bisschen an irgendeinen Handel oder so.
Mhm. Total. Okay. Diese Sprüche teasern unser heutiges Thema an. Und zwar wird sich diese Folge ums Body Image, ums Thema Essen drehen. Ein sehr persönliches Thema, eine sehr wichtige Folge, wie ich finde. Und ich muss sagen, deswegen sitzt du auch hier unter anderem, weil ich mir gewünscht habe, dass ich diese Folge nicht alleine mache und dachte mir, es ist schön, dass du da bist und mit deiner Expertise noch etwas zu diesem Thema beitragen kannst, weil es auch das erste Mal ist für mich, dass ich überhaupt öffentlich über dieses Thema spreche, welches mich auch betrifft. Geil, ich fange direkt an, unsicher zu werden, aber ja. Ihr könnt uns eure Bullshit-Bingo-Sprüche auf jeden Fall an die E-Mail senden und zwar an fühlich@dasding.de, fühlich mit UE. Falls ihr auch schon mal solche Sprüche gehört habt, falls ihr auch ein Thema bezüglich Essen, bezüglich Body-Image habt und euch leider öfter als gewollt mit solchen Sprüchen oder ähnlichen auseinandersetzen müsst, schickt uns gerne eure Notes dazu. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein. Mhm. In der letzten Folge, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast.
Natürlich.
Aber ging es um das Thema, was andere über uns denken und was andere von uns halten, wie sie einen beurteilen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute auch nach dem Äußeren urteilen und wir aber auch selbst. Es ist mir auch nochmal aufgefallen, als ich mich mit dieser Folge zu Hause auseinandergesetzt habe, dass wir selber ja auch super, super kritisch uns gegenüber sind und uns ganz schwer selber akzeptieren können manchmal.
Ja, also da gibt es ja auch ganz viele psychologische Studien zu und so Feldversuche, dass Menschen bestimmte Kleidung anbekommen haben und dann haben sie irgendwo Eintritt gewährt bekommen oder eben nicht. Also wir haben halt als erstes den äußerlichen Eindruck und machen danach eine ganze Palette an Eigenschaften auf, die der Person irgendwie anhaften. Aber das stimmt ja meistens nicht. Und sich dabei selber zu beobachten. Die andere Seite ist, dass wir häufig denken, andere denken irgendwas über uns. Dabei sind sie selber mit sich beschäftigt und denken, was denkt der andere gerade über mich? Das gibt es halt auch, ne? Wir denken halt ganz oft, wenn wir irgendwo in einen Raum kommen, irgendwer guckt uns gerade an, starrt uns an. Aber ganz häufig sind die Leute mit sich selber beschäftigt.
Voll. Dazu passt, ich war letztens mit einer Freundin essen. Wir waren einfach in einem Café. dann haben wir unterschiedlich bestellt quasi. Also sie hatte sich was zu essen bestellt und ich hatte nichts bestellt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was denkt sie jetzt, warum ich mir quasi nichts bestellt habe? Mhm. Und sollte ich mir vielleicht doch auch was bestellen? Ich habe mich einfach so richtig reingewuselt in so ganz weirde Gedankengänge. Und dann irgendwann habe ich gedacht, krass, vielleicht denkt sie irgendwie dasselbe. Vielleicht denkt sie ja auch gerade, shit, jetzt habe ich mir als Einzige was bestellt. Jetzt esse ich das, aber Lina isst es nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist total krass, dass man manchmal einfach, weil sie und ich zum Beispiel über das Essensthema noch nie gesprochen haben, also diese Freundin und ich, und ich mir dann plötzlich ganz unsicher war und so dachte, wow, da ist eine ganz große Chance, dass es ihr eigentlich gerade genauso geht wie mir.
Mhm.
Und wir einfach noch nie darüber geredet haben. Ich glaube, am Anfang der Folge wäre es noch einmal ganz gut zu klären, was genau wir eigentlich meinen oder darunter verstehen, wenn wir von Body Image sprechen, beziehungsweise von unserem Körperbild. Und vielleicht hast du ja da eine ganz gute Antwort für uns.
Ja, das ist am Ende die Gedanken, die wir über unseren Körper haben, die Empfindung, die wir zu unserem Körper haben und das Selbstbild, was wir haben. Ne? Und das kann abweichen von dem, wie ein anderer wahrnimmt. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sind von außen betrachtet sehr, sehr schlank und die empfinden sich selber als zu dick. Man könnte jetzt ein BMI nennen, aber der BMI wird ja auch als sehr, sehr kritisch angesehen und an dem muss man sich auf jeden Fall nicht halten.
Mhm, voll. Die Diagnose war ja, glaube ich, ganz lange, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Anorexie zum Beispiel abhängig von einem, also du hast es nicht bekommen, wenn du nicht bei dem und dem BMI warst, was völlig absurd ist, meiner Meinung nach, weil das Essstörung ja auch eine psychische Krankheit, die im, also so viel davon passiert im Kopf.
Ich würde sagen, das meiste davon passiert.
Eigentlich alles,
ja.
Logischerweise. Und der Körper sagt so wenig teilweise darüber aus, wie es der Person wirklich geht.
Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall bei dir, ne? Häufigsten ist es halt ein sehr tiefes seelisches Leiden und das drückt sich dann aus über bestimmte Kontrollverhalten, wie ich mein Gewicht reduziere, wie ich zum Beispiel Hunger, wie ich mein Essen kontrolliere. Aber am Ende braucht natürlich auch das Versicherungssystem irgendwelche Marker, um zu sagen, ich kann etwas einkategorisieren oder nicht. So arbeiten die am Ende, ne? Sie brauchen ja irgendwas. Und ich würde mir auch wünschen, dass das ein bisschen feiner passiert und dass das Diagnostikverfahren mehr über auch Gespräche stattfindet und man merkt, aha, okay, hier gibt es dieses Leiden und das schlägt sich nicht wieder in einem BMI unter 17,5, aber wir können trotzdem sagen, dass die Person magersüchtig ist und deswegen Anspruch auf eine Therapie hat.
Voll, voll, definitiv. Es gibt in meinem Podcast immer eine Kategorie, die nennt sich Wake-up Call, wo ich ein bisschen den Punkt beschreibe, wenn es ein Thema ist, was mich persönlich sehr betrifft, an dem ich gemerkt habe, mit dem Thema sollte ich mich vielleicht mal ein bisschen mehr auseinandersetzen oder hier bei dem Essensthema würde ich sagen, in der Jugendsprache würde ich sagen, shit is going down, so, aber weiß nicht, ob man das drin lassen kann, aber einfach ein Punkt, an dem ich mich erinnern kann, wo ich gemerkt habe, hier wird es schwierig.
Mhm.
Für mich ist das wirklich ganz komisch, über dieses Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass es meine Community ganz arg betrifft und ich kriege seit Jahren super viele Nachrichten auf Instagram, in meinen DMs, dass sie Probleme mit ihrem Körperbild haben, dass sie sich nicht wohl in ihrem Körper fühlen, dass sie eine Essstörung haben, dass sie schon in der Klinik waren. Ich habe auch schon ganz viele Mädchen und auch Jungs getroffen, die mir das dann persönlich erzählt haben von ihrer Geschichte. Und ich stand da immer und ich wollte so gern irgendwas sagen, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie ist das hier gerade nicht mein Place, dazu was zu sagen, weil ich auch noch nie vorher darüber geredet habe. Also ich habe immer versucht, auf Instagram zum Beispiel so sehr positiven Content zu machen, so nach dem Motto, so ja, iss, was du willst. Wenn man jetzt an Heiligabend schon viel gegessen hat, heißt das nicht, dass man sich am nächsten Tag extra mehr kontrollieren muss oder sowas oder extra weniger essen muss. Ich habe es immer versucht, aber mir fiel es trotzdem sehr, sehr schwer, da deutlicher reinzugehen in das Thema. Und ich bin froh, dass ich das jetzt heute in der Folge mal machen kann.
Warum hast du dich eigentlich dafür entschieden, das zu machen?
Ich glaube, weil alles andere auch ein bisschen unehrlich wäre. Und wir haben natürlich auch in Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, welche Themen man anspricht.
Mhm.
Und für mich war das Thema Body Image und Essen, Essstörung ein sehr wichtiges Thema, weil ich eben weiß, dass das so, so viele Leute betrifft. Und es sehr arg schambehaftet ist auch das Thema und auch mit ganz vielen Vorurteilen bestückt ist. Und deswegen stand es für mich von vornherein fest, dass man darüber sprechen muss. Ich habe mir nur sehr lange Gedanken gemacht, inwieweit möchte ich hier persönlich werden. Und ich bin einfach für mich zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, das Schönste und auch das Beste ist, wenn ich versuche, an der Stelle loszulassen und wenn ich versuche, da so offen und ehrlich wie möglich drüber zu sprechen, weil es authentisch ist und weil es, glaube ich, auch den, also ich hoffe, dass es wenigstens einer Person da draußen hilft, weil ich glaube, mir zum Beispiel persönlich hätte das sehr geholfen, hätte ich jemanden gehabt, der irgendwie da an einer oder der anderen Stelle richtige Worte für gefunden hat oder sich geöffnet hat und jemand, der sagt, wie man sich vielleicht fühlt, wenn man sich mit seinen Gedanken auf so ein Thema bezogen sehr alleine fühlt, wenn man nicht weiß, mit wem man darüber sprechen soll, wenn nicht mal im Freundeskreis darüber richtig gesprochen wird.
Hast du mit niemandem so drüber gesprochen?
Ich hatte eine Freundin, mit der habe ich viel drüber gesprochen, aber eigentlich auch nicht so viel. Lustig, ich habe es direkt wieder... Nee, ich glaube, bei dem Thema war ich tatsächlich oder bin ich tatsächlich sehr allein. Also gut, ich habe mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, aber selbst da muss ich sagen, das ist dann auch ein Punkt gewesen, wo ich ihr gegenüber, glaube ich, manchmal nicht ganz ehrlich war. Mit meinen Eltern auf jeden Fall nicht. Ich glaube, den Punkt können auch ganz, ganz viele da draußen nachvollziehen, dass man sich da irgendwie beginnt zu verschließen, weil man sich halt schämt, weil man nicht möchte, dass die Menschen um einen rum sich Sorgen machen, weil man Angst davor hat, man wird nicht verstanden.
Irgendwelche Kommentare, die
kommen. Genau, Kommentare, die kommen.
Also warst du ganz für dich alleine eigentlich auf eine bestimmte Art, ne?
Auf eine bestimmte Art und Weise, auf jeden Fall. Und man merkt natürlich dann auch, also ich tue mir sehr schwer, darüber zu reden, aber dass, wenn man mal darüber spricht, dass meistens das Feedback wesentlich wholesomer ist, als man denkt. Also man malt sich das ja irgendwie immer ganz schlimm aus. So, mein Gegenüber wird mich nie verstehen. Das wird eine ganz komische Konversation, in die will ich gar nicht erst reingehen. Ich kann mich nicht erklären, ich kann meine Gefühle nicht erklären. Es gibt dafür kein Verständnis. Und wenn man sich dann aber manchmal traut, eben doch darüber zu sprechen, dann lösen sich da manchmal so ein paar Punkte in einem auch,
ja,
wenn es gut läuft. Ja.
Also wenn du magst, können wir das heute ein bisschen machen.
Feel free, was zu fragen.
Okay.
Ich gucke dann, inwiefern ich antworte. Aber ich glaube, ja. Für mich ist, glaube ich, ein Punkt gekommen, wo ich da einfach besser drüber sprechen kann, weil ich es auch, glaube ich, für mich mehr verstehe. Also ich verstehe mein Inneres einfach ein bisschen mehr als auch vor 5 Jahren zum Beispiel.
Wann fing das denn an, dass du das erste Mal gesagt hast, okay, ich habe ein Thema mit dem Essen, vielleicht auch mit der Kontrolle meines Körpergewichts, mit meiner Wahrnehmung, wie ich meinen Körper wahrnehme?
Ehrlich gesagt, ich habe da nicht so, also weiter zurück als zum Beispiel, als dass ich 14, 15 war, würde ich jetzt nicht gehen, weil ich mich da sehr schwer dran erinnern kann. Ich würde aber trotzdem sagen, dass ich generell schon immer ein Kind auch war, was sehr auf ihr Äußeres irgendwie bedacht war und viel davon abhängig gemacht hat, ob man gemocht wird oder nicht. Jetzt gar nicht mal unbedingt aufs Gewicht bezogen, aber einfach, was habe ich an, wie komme ich rüber, wie sehe ich aus, wie sind meine Haare, etc.
Kann ich eine Frage fragen? Ja. Wann warst du das erste Mal so in den Medien aktiv? Also mit wie vielen Jahren standest du das erste Mal vor der Kamera, hast gesungen und warst quasi, und das muss man ja sagen, alle Menschen, die in den Medien sind, werden ja ständig beobachtet und sind irgendwie auch davon abhängig, wie andere sie bewerten. Das ist das Spiel und das ist das Business, in dem wir drin sind, ne?
14.
14.
Mit 14, ja. Mit 14 und ich glaube auch, aber da kann ich mich halt nur sehr dunkel dran erinnern, weil es auch eine sehr stressige Zeit war und vielleicht vermixe ich da halt auch Sachen, aber das sind schon so Dinge, wo man dann direkt so, oh Gott, so sehe ich auf Kamera aus, so das will ich nicht und warum sehe ich da irgendwie gefühlt breiter aus als eben noch vorm Spiegel, all solche Dinge und dann gucken das alle und man macht sich auf einmal so ganz, ganz viele, also mehr Gedanken einfach als vorher, habe ich das Gefühl. Und dann definitiv, während wir Bibi und Tina gedreht haben, so, ich kann mich noch dran erinnern, im ersten Teil war das für mich auch schon ein Thema, aber ich habe das Gefühl, ich war einfach noch nicht so weit in der Pubertät, dass es sich krass bemerkbar gemacht hätte, wie viel ich esse quasi. Also es war so ein bisschen egal, ob ich jetzt 2 oder 1 Pfannkuchen esse oder 4. Sollte es auch sein. Und ich glaube, dass ich dann ab Teil 2, wo ich einfach ein bisschen reifer geworden bin, ich hatte angefangen, die Pille zu nehmen. Ich habe, glaube ich, vielleicht auch mein Essverhalten dahingehend auch schon geändert, dass ich vielleicht auch mehr gegessen habe als vorher, weil ich so gestresst war. Das weiß ich aber auch nicht mehr so richtig. Ich weiß aber, dass ich dann angefangen habe, mich ultra krass zu vergleichen, einfach mit allen um mich herum. Auch mit meinen Freundinnen, mit anderen Leuten vor der Kamera. Ich habe gemerkt, dass ich mir überhaupt gar nicht mehr gefalle, was ich total schade finde, weil ich, wenn ich jetzt an die Lina aus Bibi und Tina Zeiten denke, verstehe nicht, warum ich mich selber nicht mag. Oder ich bin so traurig für mich selber, dass ich mich da nicht mögen kann.
Wenn du dich heute siehst, wie du damals aussahst, mhm, und wenn du die Videos anguckst, was empfindest du dabei?
Ich kann es nicht gucken, ehrlich gesagt. Okay. Also es ist sehr schwierig für mich, das zu gucken, weil dieses Gefühl nicht weg ist. Ich will auch zum Beispiel immer, wenn man so sagt, lass mal Bibi und Tina Marathon machen, dann bin ich immer so, okay, aber Teil 2 können wir auf jeden Fall nicht sehen. Also weil ich anscheinend damit noch ein größeres Problem habe als mit den anderen, aber es ist so, das ist so tief in mir verankert, dass da irgendwie eine Version von mir über die Kinoleinwand gelaufen ist und über zig Interviews und diese ganze Entwicklung von mir überall auf YouTube zu finden ist. Und ich war damals auch schon so unzufrieden mit mir, hab's aber nicht anders geregelt bekommen. Beziehungsweise hab's ja dann versucht zu regeln auf total ungesunde Art und Weise, die mir jetzt 10 Jahre später immer noch am Hacken hängt. Und das ist doch, also es ist so schade, dass ich das gucke. Und ich weiß, ich sollte mich lieben, egal wie die Lina damals aussah, egal wie viel sie gewogen hat. Und hey, theoretisch gesehen war sie vielleicht sogar gesünder als jetzt, aber ich kann es nicht. Es ist immer noch wie so eine Version von mir, die ich verstecken will. Und es zieht sich auch bis heute. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich hier jetzt sitze und denke, ich bin mega happy mit mir, sondern auf andere Art und Weise einfach nicht.
Was würdest du sagen, ist es heute?
Ja, ich würde sagen, dass es beim Thema Essen und wenn es zur Essstörung kommt, natürlich einfach ganz schwierig ist, weil es wird einfach kein Ideal. Also du versuchst ja immer einem Idealbild hinterherzulaufen, was du so in deinem Kopf hast. So nach dem Motto, ja, wenn ich erstmal so und so viel wiege, dann bin ich glücklich. Mhm. Wenn ich so und so wenig esse, dann bin ich glücklich. Wenn ich so und so viel Sport mache, dann bin ich glücklich. Oder aber auch in die andere Richtung, wenn ich jetzt loslasse und das alles nicht mehr mache, dann bin ich glücklicher. Und das ist definitiv ein Punkt, der kommen würde. Also ich glaube, wenn man frei erstmal von diesen toxischen Gedanken da in seinem eigenen Kopf ist, von der Stimme in seinem Kopf, die einem die ganze Zeit sagt, nee, das darfst du nicht essen oder wenn du das isst, dann musst du aber mehr Sport machen oder jetzt hast du zu viel gegessen, was auch immer. Ich glaube, dass ein Leben sehr, sehr schön wäre ohne diese Gedanken und ich glaube, man kann da definitiv irgendwie hinkommen und irgendwann. Ich habe für mich da leider den Punkt noch nicht gefunden. Ja, und jetzt bin ich schon mehrere Phasen in den letzten 10 Jahren durchlaufen, mit unterschiedlichem Aussehen aus meiner Wahrnehmung heraus. Würde auch Leute geben, die sagen, ja Lina, so Bullshit-Bingo-mäßig stelle ich mir nicht so an. Also, hä? Und ich merke so, ich renne da irgendwas in meinem Kopf hinterher, wo ich nicht loslassen kann. Und es stellt mich aber auf keine Art und Weise zufrieden.
Also ich merke auch, wenn du jetzt gerade redest.
Ja, ich, ja.
Das ist so mein Eindruck.
Ja.
Dass es wie so ein Festhalten ist. Und ich frage mich, weil unsere Psyche macht ja eigentlich nichts ohne Grund. Wozu dient dir das Verhalten? Also was für einen Vorteil bringt es in dein Leben?
Es klingt ein bisschen nach einer typischen Antwort, aber ich glaube auch, weil es einfach viel die Antwort darauf ist, so eine Art vielleicht einfach etwas zu kontrollieren. Also wenn generell viel Stress oder Überforderung herrscht oder ein unzufriedenes Bild mit sich selbst, auf welche Art und Weise auch immer, es kann ja auch einfach sein, dass zum Beispiel früher hatte ich, bei mir ist es zum Beispiel manchmal auch, wenn es gar nicht ist, dass ich körperlich krass unzufrieden mit mir bin, was schon häufig so ist, aber es gibt auch mal Phasen, wo ich dann denke, du bist einfach nicht cool, so wie du gerade bist. Selbst wenn jetzt körperlich da irgendwie was Bestimmtes, eine bestimmte Stimme in meinem Kopf sagen würde, ja, hier haben wir jetzt erstmal kurz was erreicht, chill mal, dann finde ich irgendwas anderes, was ich an mir nicht mag. Und dann bin ich sofort wieder dabei, das einfach mit dem Essen zu regeln. Also einfach in Anführungszeichen, ne?
Okay.
Meine Emotionen quasi damit zu regulieren.
Im Sinne von, ich finde was ich eigentlich nicht an mir mag, egal ob es jetzt was an meinem Äußeren ist oder an meinem Verhalten oder an meinen Fähigkeiten, wo ich mich selber eigentlich herabsetze und sage, oh Gott, Lina, wie konnte das jetzt schon wieder passieren? Oder du musst mich mal auch in den inneren Dialog mitnehmen, den du da führst. Vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation. Und dann, um das quasi nicht wahrzunehmen, was es in dir auslöst, findest du quasi den Anker, hier habe ich was ich kontrollieren kann. Ich bestrafe mich selbst oder ist das eine Form von Selbstbestrafung auch? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, dass das auch viele so fühlen würden, wenn ich das jetzt ausdrücke. Also es ist erstmal ja etwas von, man hat auch ein gewisses Gefühl von Kontrolle im Sinne von, man hat irgendwas Geregeltes.
Mhm.
Also wenn ich meinen Joghurt jetzt immer so und so gleich esse mit der gleichen Menge an Apfel und Müsli und alles einfach gleich, ob man es jetzt abwiegt oder nicht, aber so aus seinen Strukturen da nicht rausbrechen zu müssen, kann dir ja auch eine Form von Halt geben.
Sicherheit, ne?
Was dann voll schwierig ist, wenn dann jemand zum Beispiel einfach sagt, hatte ich letztens auch so, ja, ich habe Essen schon mal bestellt. Ich habe es ich habe es schon abgeholt. Ist schon da. Und ich war so, okay, schwierig. Mhm. Herausforderungen nehme ich an, so, weil ich mich in dem Umfeld wohlfühle und ich glaube, dass ich das jetzt durchstehen kann. Aber theoretisch gesehen wäre das ein Moment, wo ich wirklich durcheinander komme in meinem Kopf, weil ich habe es mir nicht selber zusammengestellt. Es ist gegebenenfalls falsch.
Mhm.
Da ist dann eine falsche Zutat in meinem Essen. Weiß ich nicht, ob ich das dann noch so essen kann. Und das bestrafen würde ich aber auch so sehen. Klar, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann schwingt das irgendwie leider einfach direkt um in, ja, ich weiß, du wolltest dir gerade noch heute Abend das und das essen, aber nö, ist jetzt nicht mehr.
Wie kann ich mir denn den Dialog in deinem Kopf vorstellen? Gibt es da so zwei Ninas oder zwei Stimmen in dir? Eine, die sehr, sehr streng mit dir ist und die sagt so, oh ne, das hast du jetzt nicht richtig gemacht und das machst du jetzt so und so und darum darfst du jetzt das und das nicht. Und gibt es da noch eine zweite Stimme oder gibt es da eher was, was das wahrnimmt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Boah, es ist irgendwie sehr, sehr schwierig zu erklären. Aber es ist ein bisschen so, wie so, als würde man sich immer mit sich selber streiten.
Mhm.
Weil jetzt gerade bin ich ja auch, also ich habe ja auch jetzt ein paar Jahre Therapie hinter mir. Das heißt, ich verstehe schon sehr viele meiner Mechanismen und ich verstehe auch meine Verhaltensweisen und ich mag es nicht, dass ich das so mache. Also ich würde mich gerne anders verhalten und ich pack's aber trotzdem einfach die meiste Zeit nicht, mich dem nicht zu ergeben quasi. Und es ist dann wie, als würde man in seinem Kopf mit sich selber einfach diskutieren und die ganze Zeit wissen, ja, Lina, es ergibt aber total Sinn, dass du einfach essen gehst und einfach das isst, was du möchtest. Du gehst, guckst dir einfach die Speisekarte an und nimmst das, was du eigentlich möchtest, worauf du Hunger hast, wie viel Hunger hast du, darauf zu hören. Dann ist da aber, ich nenne es jetzt einfach Stimme in meinem Kopf, die mir dann aber sagt, ja, oder auch nicht. Und dann diskutiere ich an, während ich das Menü lese, mit mir selber, was ich jetzt mache. Und es ist leider einfach 90% der Zeit, dass die Stimme halt in meinem Kopf überwiegt, die es mir dann verbietet. Die mir sagt, nee, das den Genuss, nein. Hast du dir nicht verdient.
Ja.
Nicht gut genug.
Und danach setzt dir ein Gefühl ein, ne? Und das ist meistens wahrscheinlich so von, okay, ich konnte mich zurückhalten. Oder was ist das Gefühl, was danach einsetzt?
Ja, es ist ein bisschen wie Stolz wahrscheinlich hier und da schon fast. So wenigstens das kriege ich hin.
Mhm, hier habe ich Kontrolle.
Um es mal runterzubrechen, genau, hier habe ich Kontrolle, wenigstens das kriege ich hin.
So ein Erfolgserlebnis.
Ja. Und vor allen Dingen auch, weil man ja, weil ich auch weiß, also weil ich dann manchmal Angst davor habe, wenn ich loslasse und wenn ich aus den Mustern da quasi ausbreche, wie lange kann ich das Gefühl, was dann kommt, danach aushalten? Also dieses Schamgefühl von, ich hab hier der Kontrolle nachgegeben.
Mhm.
Ich habe anders gehandelt. Ich könnte eigentlich stolz auf mich sein an dieser Stelle, weil ich weiß, es ist eigentlich der richtige Weg. Ich komme aber mit den Konsequenzen gerade in meinem Kopf nicht klar, weil dann wird die Stimme, die dann so unzufrieden ist, mit mir so laut und dann wird dieser Streit so doll und kann ich das gerade aushalten?
Dann machst du lieber, was die Stimme
dir sagt. Und dann mache ich lieber, was das besänftigt. Nicht lieber, ich mache es ja sehr ungerne. Aber das ist crazy. Ich finde es crazy, wie krass verzwickt man da in seinem Kopf sein kann und wie doll man in so Mechanismen verfallen kann oder wie doll man immer noch an denen drin hängt. Also weißt du, obwohl man ja eigentlich einen besseren Weg daraus weiß?
Ja, also ich würde es gar nicht so bewerten. Also einmal, was passieren kann, ne, wenn du merkst, du verfällst immer wieder an das Muster, dass du dir denkst, so, oh Gott, ey, jetzt bin ich schon wieder an das Muster verfallen. Warum? Ich weiß doch alles und ich schaffe es noch nicht mal aus diesem Muster auszubrechen. Wie dumm bin ich eigentlich, ey, dass ich das noch nicht mal hinkriege?
Mhm.
Und da bist du eigentlich wieder in der gleichen Spirale.
Ja, ich rede mich wieder schlecht.
So. Genau. Und da greift wieder die Stimme. Die Frage ist, kannst du es manchmal schaffen, in manchen Situationen, wo du eben nicht rauskommst, trotzdem selbst mitfühlend mit dir umzugehen, zu sagen, hey, es ist gerade eine total stressige Phase in meinem Leben und ich habe das hier als einziges Kontrollinstrument und ich sehe das, weil in meiner psychologischen Überzeugung können wir Dinge nur verändern, wenn wir sie erstmal annehmen, dass sie jetzt gerade so sind.
Mhm.
Und von da aus können wir einen Hebel ansetzen und auch tiefer gehen. Nämlich, kann ich mit den Gefühlen sein, die da aufkommen? Glaube ich der Stimme da, die da in meinem Kopf auftaucht? Und sagt die Stimme eigentlich immer relativ ähnliche Sachen, ne? Sagt die immer so,
klar.
Ey, hast du den verdammten Apfel abgemessen? Also wirklich, ja. Das sind doch nur 110 Gramm. Wir sind auf 100 Gramm, das weißt du selber, ne? Und Müsli, nimm die verdammten Rosinen da raus. Das weißt du auch, dass wir keine Rosinen essen. Also, oder was auch immer das ist. Ja. Ich kenne ja die Stimme nicht, nee. Ne? Aber ich stelle es mir jetzt gerade so vor. Und die Frage ist immer, identifizieren wir uns mit diesen Gedanken?
Mhm.
Oder gibt es etwas in dir, was diese Gedanken wahrnehmen kann und damit weiß, das ist dein Best-of-Film, der immer wieder kommt in Krisensituationen, um dich ein bestimmtes Gefühl nicht fühlen zu lassen. Und das liegt da tiefer, ne? Wenn Menschen mit Anorexie,
mhm.
also mit Magersucht ins Krankenhaus kommen
mhm.
oder in die Klinik,
mhm.
dann gibt es meistens zwei Therapiewege.
Mhm.
Und der eine ist, dass man erstmal versucht, dass die wieder essen, weil
mhm.
Magersucht ist die tödlichste psychische Erkrankung.
Wissen auch viele nicht.
Ja,
übrigens.
Das ist so krass, wenn man das mal hört. Ne? Jede zehnte Person stirbt daran.
Da sieht man ja auch mal, wie krass der Dialog, also wie wenig mächtig. Du gegen dich selber ankommst in dem Fall.
Die Frage,
wie weit
ist,
es einen treiben kann.
Bist du das? Ne? Das ist die große Frage.
Hast du auch wieder recht.
Und ich würde behaupten, und ich will dir da nicht zu nahe treten, wenn du in einem ganz anderen Setting groß geworden wärst, mit anderen Menschen, einen anderen Beruf vielleicht sogar gewählt hättest,
mhm.
anderen Leuten auf Instagram folgen würdest,
mhm.
dann würden wir dieses Gespräch nicht haben. Das heißt, die Frage ist, bist du deine Gedanken? Und bist das wirklich du? Oder ist das ein Verhalten, was du dir angeeignet hast?
Für alle, die uns nicht sehen, ich habe gerade fünfmal meine Lippen bewegt, weil ich was sagen wollte, aber es kam einfach nichts raus. Erstens, das ist voll die gute neue Folge mit dem, wie viel Macht quasi hat man über seine eigenen Gedanken oder wie viel davon ist man selbst.
Lass uns da gerne mal was zu machen.
Ja, voll gerne. Staffel 2, here we go. Und zu deiner Frage, ja, das ist halt immer so das Ding, ne, wie identifiziert ist man mit seinen Sachen schon. Und wenn ich jetzt so drauf blicke, weiß ich ja für mich theoretisch gesehen schon auf irgendeiner rationalen Ebene, dass ich mir da einfach Verhaltensweisen angeeignet habe, um zum Beispiel in meinem Job zu funktionieren.
Mhm.
Oder um nicht so viel traurig zu sein oder um, was auch total entgegensätzlich ist, weil durch den ganzen Stress wird man auch also traurig, zwangsläufig mhm. quasi. Ist nicht so einfach zu beantworten, die Frage, ehrlich gesagt.
Ja, musst du auch nicht. Also voll. Es ist erstmal nur ein Gedanke. Und das Zweite, ne, wir waren bei der Klinik. Das mhm. eine ist, dass das Essverhalten in der Klinik dann kontrolliert wird, ne, und dass man zusammen Mahlzeiten einnimmt, auch zusammen Mahlzeiten zubereitet und versucht, das wieder Normalität werden zu lassen, beziehungsweise manche Menschen müssen auch zwangsernährt werden, weil mhm. sie sonst sterben.
Mhm.
Und das Zweite, wo man eigentlich rangehen würde, wäre das Gefühl, was da drunter liegt. Ne?
Mhm.
Weil es ist ja ein großes Leid eigentlich, was dich begleitet mhm. und was ganz viele Menschen begleitet.
Mhm.
Und im Kern ist es eigentlich ein geringes Selbstwertgefühl.
Ja.
Und damit einhergehend auch ein anderes Selbstbewusstsein. Die Menschen, die eine Essstörung haben meistens eine andere Körperwahrnehmung. Das heißt, sie nehmen ihren Körper gar nicht so wahr für sich selber, wie ihn andere wahrnehmen.
Mhm.
Und weil der Podcast ja fühlig heißt, also du fühlst vielleicht deinen Körper gar nicht so, wie ihn jemand anderes fühlen würde, wenn er dich sieht.
Sicherlich, ja.
Und das ist auch ganz, ganz spannend. Das heißt, da ist was in dir, wo du dich ganz anders wahrnimmst als andere Menschen. Und diese zwei Sachen, an die könnte man rangehen oder diese zwei Wege könnte man gehen. Und meine nächste Frage wäre, wie würdest du selber sagen, ist dein Selbstwertgefühl?
Ich glaube, dass ich da mit dem Selbstwert definitiv ein großes Thema habe. Ich will noch einmal ganz, ich habe zwei Sachen, einmal kurz zu dem Mitgefühl, was du meintest, ob man das sich selber gegenüber hat oder ob ich das mir gegenüber habe. Ich habe manchmal Momente, wo ich einfach so denke, das ist Wahnsinn, das geht jetzt schon so viele Jahre so und ich schaffe es nicht für mich selber, also mir selber da zu helfen. So allein schon, weil ich mir sagen kann, ey Lina, mach's jetzt nicht für dich jetzt, sondern für die 6-jährige Lina, die das nicht versteht, warum du so zu ihr bist. Also warum bin ich so zu mir selber
mhm.
quasi. Und dann werde ich traurig, weil ich mir denke, das kann ja eigentlich nicht angehen, dass ich seit so vielen Jahren so mit mir selber umgehe. Weil ich würde niemals mit einer anderen Person so umgehen. Ich würde keiner meiner Freundinnen oder keinem meiner Freunde sagen, das darfst du nicht essen oder du bist zu dick, zu dünn, zu unkontrolliert, zu was auch immer. Ich liebe die alle so, wie sie sind. Und ich liebe es auch, wenn ich merke, Menschen lieben sich selber so, wie sie sind. Also das löst was total Schönes in mir aus, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist jemand gegenüber von mir, der mag sich. Das finde ich total schön und ich finde es dann immer so traurig, wenn man dann merkt, viele Menschen können das leider, diese Liebe nicht auf sich selber beziehen. Warum auch immer. Das wäre ja noch herauszufinden. Aber das finde ich so ein bisschen schade, was das Mitgefühl mit sich selber betrifft. Und zu der anderen Sache, zu meinem Selbstwert oder Selbstbild, kann ich noch kurz aktuellen Bezug nehmen, weil Let's Dance hat natürlich auch, ich mache ja gerade bei Let's Dance mit.
Ah, wie ist das?
Splendid. Sehr stressig, aber sehr schön. Ja, okay. Macht schon Spaß. Nichtsdestotrotz ist da natürlich auch, ist das natürlich einfach ein Thema für mich, weil jetzt muss ich da auch noch in Kleidern rumlaufen. Mhm. Ich mache viel Sport. Das ist alles so, kann ich den Sport jetzt genießen oder denkt mein Kopf eigentlich, ja, immerhin machst du Sport. Also es ist so, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert auch an der Stelle. Und ich hatte zum Beispiel auch in der Vorbereitung auf Let's Dance eine Situation, wo mir ein Kleid angezogen worden ist und alle einfach gesagt haben, oh, das sieht so cool aus, das kannst du tragen, das wirklich, Lina, super toll. Und ich stand da in diesem Raum und ich musste mich so, so doll zusammenreißen, nicht zu weinen, weil ich es einfach, ich hab's einfach nicht, ich sehe es, ich fühle es nicht. Und alles in mir hat sich einfach nur umgedreht, weil ich so dachte, es nervt mich schon fast, dass ihr das sagt, weil das geht überhaupt nicht mit dem einher, was ich fühle gerade. Und es stresst mich enorm. Also so, als wäre es fast befriedigender gewesen, hätten die anderen gesagt, ja, sieht scheiße aus, kannst du nicht anziehen.
Was hast du denn gefühlt in dem Moment?
Eigentlich habe ich gefühlt, so will und kann ich mich nicht zeigen, weil ich mich so unwohl fühle. Und weil ich natürlich wusste, ich muss aber jetzt gleich vor der Kamera stehen. Und vor der Kamera stehen ist natürlich schon ein Punkt, der auch Überwindung kostet. Und für mich ist dann immer so das letzte bisschen, woran ich mich festhalte, so oberflächlich das auch klingen mag, ist aber im Endeffekt dann fühle ich mich gut in meinem Hair und Make-up und gut in dem Outfit, was ich trage. Und wenn dann noch Stress und Anspannung dazu kommt, die ja sowieso da war, dann habe ich so gemerkt, so, oh, das kommt hier gerade zu einem Punkt, den kann ich nur ganz schwer aushalten, weil ich fühle mich sehr unwohl. Und ich weiß, ich muss das gleich 10 Stunden lang überspielen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das durchhalte oder ob ich irgendwann einfach anfange zu weinen, was ich nicht möchte.
Super stressig, ne?
Genau, und was ich dann ja auch nicht erklären kann, weil da muss ich anfangen zu erklären, ey, sorry, aber ich kann dieses Kleid, das ist, ich mag, doch, ich will eine Strumpfhose anziehen, weil ich kann es nicht, ich kann meine Beine nicht ertragen. So, wie erkläre ich das in einem beruflichen Umfeld? Zumal ich auch manchmal das Gefühl habe, ich kann da auch schwer drüber reden, weil ich Angst vor den Reaktionen habe, weil ich dann auch im Kopf drüber nachdenke, auch wenn ich das selber nicht fühle und nicht sehe, weiß ich aber durch mehrere Sachen, die mir gespiegelt wurden und auf einer rationalen Ebene in meinem Kopf, dass jetzt, wie ich aussehe, schon einem Schönheitsideal oder einem gesellschaftlichen Idealbild einer jungen Frau entsprechen mag, was ich selber nicht unterschreiben würde. Also ich finde, dass wir da sehr viel Arbeit vor uns haben, dass das nicht das Idealbild ist, weil wer sagt auch überhaupt, dass irgendein Bild ein Idealbild ist? Also das wird ja auch gesellschaftlich einfach konstruiert. Und wo es einem dann manchmal vielleicht auch schwerfallen mag, weil genau dann nämlich solche Bullshit-Bingo-Sprüche kommen wie, ja, also an deiner Stelle wäre ich da jetzt aber mal ganz still, ne? Verstehe ich jetzt nicht.
Du kannst also, gar kein Problem mit deinem
Körper
haben.
Ja, du kannst doch gar kein Problem mit dir haben. Ja, ja. Das ist so, wie wenn Leute sagen, sie haben Depressionen. Verstehe ich nicht, aber dein Job ist doch so toll.
Ja.
Also, oder ist jetzt ein schlechtes Beispiel vielleicht, aber...
Zieh mal die Vorhänge auf und steh auf.
Ja, ja, genau. Da gibt es einfach sehr viele Hürden dann zu äußern, warum man sich unwohl fühlt. Und meistens ist das Kind dann auch schon so weit in den Brunnen gefallen, dass man es auch einfach gar nicht mehr anspricht.
Okay. Lass mich das nochmal verstehen. Also, wenn du jetzt in so einer Arbeitssituation bist, zum Beispiel jetzt bei Let's Dance, ein Kleid bekommst, in dem du dich mega unwohl fühlst, weil du dich gerade in deinem Körper nicht so gut fühlst. Jetzt, wo du das alles ausgesprochen hast, ne, hier, und du kannst davon ausgehen, dass ein paar Leute zugucken, die mit der Produktion zu tun haben oder mit...
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt gerade damit?
Ja, schwierig. Sehr viele Emotionen.
Was für Emotionen?
Ja, man möchte ja auch nicht, dass dann so rumgetapselt wird die ganze Zeit um einen.
Also du möchtest nicht?
Ich möchte nicht, theoretisch gesehen, dass um mich rumgetapselt wird, weil wenn die ganze Zeit man dann nur noch mit Samthandschuhen angefasst wird, wird es vielleicht in manchen Situationen nicht größer gemacht, als es ist, weil es ist sehr groß. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Momente, wo es vielleicht einfach ein Kleid sein würde, wo ich denken würde, okay, ich ziehe es jetzt einfach an. Mhm. Ich bin da jetzt, ich mache das jetzt. Und wenn dann jemand kommt und sagt, bist du dir sicher, Lina? Ganz sicher, weil ich weiß ja, da ist auch wieder schwierig. Es ist einfach, glaube ich, ein Thema, weil halt auch so wenig drüber gesprochen wird und weil man auch persönlich wenig drüber spricht. Selbst mit Leuten, die in dem nahen Umfeld sind, ist es manchmal wie so ein Minenfeld. Mhm. Und man kann eigentlich einfach nur das Falsche sagen. Auch häufig habe ich das Gefühl. Weil es ist ja selbst so, wenn dann jemand sagt, wenn man dann am Tisch sitzt und man hat halt Hunger und isst und dann sagt jemand, oh, freut mich, dass du das alles gegessen hast. Und man denkt sich so, ja, schwierig. Nicht so gut. Vielleicht einfach gar nicht kommentieren. Und ich glaube aber, dass es schon auch gut ist, das anzusprechen, weil das habe ich ja auch im Vorfeld dieser Folge halt mir überlegt, wenn ich jetzt selber rumtapsel und den Elefanten im Raum nicht anspreche, so wie lange soll ich das noch machen? Erstens,
ja.
Ich habe das Gefühl und ich möchte unbedingt, vielleicht kann ich damit einfach jemandem helfen, weil man sich weniger alleine fühlt. So, weil vielleicht jemand da draußen das auch guckt und sich denkt, ah, es ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und die Aussage von Lina kann ich jetzt aber nochmal ganz anders verstehen. Vielleicht hilft das auch auf eine Art und Weise. Und ich habe auch einfach keine Lust zu lügen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und ich glaube, wenn ich die Folge anders angegangen wäre und sagen würde, ja, manchmal finde ich mich nicht ganz so schön. So, es entspricht nicht der Wahrheit. Also natürlich fühle ich mich manchmal nicht ganz so schön, aber ich meine, es hätte nicht den Tiefgang, den es eigentlich für mich hat im Kopf.
Du hast es immer so ein bisschen angerissen,
ja,
wie es in deinem Leben aussieht.
Mhm.
Aber Menschen, die Magersucht haben, mhm, zeigen ja häufig ein ganz bestimmtes Verhalten. Manche, mhm, machen exzessiv Sport, mhm, andere kontrollieren ganz häufig ihr Gewicht, andere erbrechen wiederum, mhm, kontrollieren natürlich auch das Essen, mhm, dann gibt es Mischformen.
Mhm.
Was ist es bei dir? Wie macht sich das bemerkbar in deinem Alltag?
Ich habe es auch gerade gemerkt, dass man so diese ganze Folge macht und ich jetzt schon sehr offen gesprochen habe und trotzdem einfach mich nie getraut habe zu sagen, dass ich eine Essstörung habe, dass das mein Thema ist. Mein Herz schlägt voll doll, wenn ich das jetzt so ausspreche. Und ich erinnere mich auch, dass ich zum Beispiel vor 2 Jahren mal einen Posting gemacht habe auf Instagram, weil ich dachte, jetzt ist der Moment gekommen, jetzt kann ich über das Thema reden. Und ich glaube, ich habe, keine Ahnung, eine Woche lang an dem Text geschrieben. Zu Weihnachten war das. Und dann habe ich den Text auch veröffentlicht und habe noch so Bilder dazu gepostet, die so helfen sollten, um, mhm, Leuten durch die Weihnachtszeit zu kommen, was Essen betrifft.
Mhm.
Und auch jetzt so in Vorbereitung auf die Folge habe ich so gemerkt, das ist so crazy, ich habe es nicht geschafft, das Wort Essstörung zu erwähnen in dem Text, weil es sau schwierig ist, darüber zu reden. Für mich zumindest, ich glaube für sehr, sehr viele. Und für mich äußert sich das definitiv darin, dass ich einfach mein Essverhalten sehr kontrolliere und auch restriktiv kontrolliere und andere Coping-Mechanismen habe, wenn ich es nicht schaffe, das zu kontrollieren. Oder wenn ich meiner Meinung nach es nicht geschafft habe, das zu kontrollieren.
Im Moment haben wir ja sehr viel über das Thema geredet und ich würde gerne ein bisschen konkreter nachfragen, mhm, bei dir. Wie ist es denn ganz konkret in deinem Alltag? Manche haben ja so Safe Foods Sachen, wo sie sagen, ja, die kann ich essen und, mhm, Sachen, wo sie sagen, die kann ich nicht essen. Wie ist das in deinem Alltag?
Das habe ich definitiv auch und ich würde sogar sagen, die Nahrungsmittel variieren auch von Phase zu Phase. Also es ist ja nicht immer alles gleich. Also es bleibt immer ein belastender Punkt quasi, dass man versucht, in Anführungsstrichen so wenig wie möglich zu essen oder so, wie es für den Kopf, für eine Stimme in meinem Kopf am idealsten ist. Weiß ich nicht, zum Beispiel, natürlich gibt es Sachen, die ich auf jeden Fall eher essen würde als andere und es gibt definitiv auch Nahrungsmittel, vor denen ich dann quasi Angst habe,
mhm,
und wo ich auch merke, okay, die esse ich einfach jetzt gerade zum Beispiel gar nicht. Also und ich versuch dann auch natürlich in Situationen, man wird ja dann auch schon relativ gut im Lügen, das kann man ja zugeben, irgendwie drumherum zu kommen, dass man das nicht essen muss, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, sagt, ja, nee, habe ich schon. Also habe ja vorhin schon was gegessen oder sonst irgendwas. Und was vor allen Dingen auch doll ist, glaube ich, was auch viele Menschen mit Essstörungen betreffen wird, ist, wenn man dann aber mal so ein Fearfood quasi isst, wie man dann im Nachgang damit umgeht. Also kann ich das jetzt einfach so verdauen, buchstäblich, dass ich das gerade gegessen habe? Oder artet das jetzt in Konsequenzen aus, wie ich esse extra wenig am nächsten Tag oder ich gehe in einen sehr, sehr negativen Dialog mit mir selber? Oder ich esse das jetzt, dafür darf ich dieses Nahrungsmittel jetzt 3 Monate nicht mehr anrühren. Also sagen wir so, mein Essverhalten ist von mehreren gewissen Zwängen belastet, die sich hier und da aber auch immer unterschiedlich äußern. Und das mit den Fear Foods oder Safe Foods ist eine Sache davon zum Beispiel.
Du hast ja gesagt, du bist in Therapie, ne?
Mhm.
Und deine Therapeutin weiß nicht vollumfänglich von der Sache, ne?
Also von den Fear Foods und Safe Foods weiß sie auf jeden Fall, weil da musste ich so eine Liste ausfüllen. genau. Und ich würde sagen zum Beispiel, es gab mal eine Phase jetzt vor einem Jahr oder so, wo ich ein bisschen mehr loslassen konnte, was dann aber wieder voll eingerissen ist. Und das sind natürlich auch Dinge, die sie mitkriegt, wo sie dann auch selber, schon von selber, natürlich, ja, Frau Streiter, kann ich mir vorstellen, dass, und ich ihr dann nur sagen muss, ja, da haben sie recht, weil jetzt bricht das und das ein, jetzt geht die Kontrolle wieder mehr in mein Essverhalten rein. Jetzt habe ich das Gefühl, kann ich der Stimme in meinem Kopf nicht mehr so gut nachgeben. Beziehungsweise ich gebe ihr nur noch nach.
Mhm.
Aber ja, ich habe ihr gewisse Dinge auf jeden Fall nicht erzählt, aus Scham. Was ich dann auch schwierig finde, weil ich weiß und ich will es euch so sehr ans Herz legen, dass die Therapeutin oder der Therapeut oder generell Personen, denen ihr euch anvertraut, eigentlich, aber besonders die dafür bezahlt werden und das jahrelang studiert haben, plus Ausbildung, der Ort sein sollten, an dem man diese Scham nicht fühlen müsste. Also wo man alles sagen kann.
Und oder, ne, kann ich sagen, obwohl ich mich schäme? Das ist die große Frage, ne?
Exakt. Da habe ich für mich rausgefunden, manchmal hilft es, das aufzuschreiben.
Mhm.
Sie hat mir einmal auch schon gesagt, Frau Streiter, Sie können sich auch umdrehen.
Ja.
Und es mit dem Rücken einfach zu mir erzählen, wenn Sie sich so schämen. Kann auch helfen. Mir hilft es meistens aber, wenn ich es mir vorher aufschreibe und dann ablese oder ihr sogar gebe.
Mhm.
Oder ihr vorher eine E-Mail schreibe.
Das ist spannend, ne? Dann bist du in einem anderen Setting oder es ist eigentlich quasi schon gesagt auf dem Zettel, weil so,
ja,
dann kannst du dich nicht mehr umentscheiden so richtig in der Situation, ne?
Ja, und wichtig finde ich zum Beispiel auch, das lerne ich aber auch nur für mich, gerade immer selber und ich bin da wirklich Baby Steps unterwegs, aber dass man versucht, mit den Leuten, mit denen man tagtäglich oder viel zu tun hat, versucht ein bisschen darüber zu sprechen,
mhm.
Weil sonst sehr, sehr, das habe ich in meinem Alltag gemerkt, einfach ganz, ganz viele triggernde Situationen auf einen zukommen,
ja,
werden, denen man durchaus ein bisschen ausweichen kann, indem man versucht, irgendwie so reinen Tisch wie möglich zu machen.
Mhm.
Das funktioniert nicht immer. Das funktioniert, würde ich sagen, bei mir vielleicht mit 2 Personen. Ansonsten nicht. Ansonsten ist immer der Elefant im Raum. Aber es ist manchmal so eine befreiend, wenn man das Gefühl hat, man kann irgendwie ein bisschen mehr von sich selber zeigen. Auch wenn es eine Version von einem ist, eine essgestörte Version zum Beispiel, die man vielleicht selber gar nicht so gerne mag.
Ja, und was du da sagst, ist ganz, ganz wichtig, weil wenn wir davon ausgehen, dass es eigentlich tief im Kern ein Selbstwertthema ist, ne?
Mhm.
Und Selbstwert heißt eigentlich, dass ich mir selber nicht so viel Wert zuschreibe, mhm, und eigentlich auch davon im Kern ausgehe, dass so wie ich wirklich bin, bin ich nicht liebenswert.
Mhm.
Und wenn ich dann jemanden meine ganz, ganz schwache Version in Anführungsstrichen präsentiere und zeige und der mich trotzdem annimmt, dann weiß ich ja oder dann versteht mein System, das, was ich da tief in mir glaube, kann so nicht ganz korrekt sein.
Mhm.
Und du gehst eigentlich das ein, was du dir tief im Kern wünschst, nämlich eine Verbindung mit den Menschen. Das ist ja eigentlich ein super krasses Geschenk, was du den Menschen da machst, ne?
Mhm.
Etwas von dir preisgeben, was du eigentlich nicht willst, dass das andere erfahren. Weil du denkst, das ist nicht liebenswert, dann verstoßen die dich, dann mögen die dich nicht, dann haben die ein schlechtes Bild von dir, was auch immer. Und wenn du dann die Erfahrung machst, dass es doch anders ist, als du vermutest, ist das der größte Schritt, den du erstmal machen kannst.
Ja, Lukas, das leitet schon sehr gut über zu der nächsten Rubrik, die wir hier haben, und zwar Ask Lina. Es ist diesmal ein bisschen ein Special Ask Lina, weil es wird keine Sprachmemos geben, sondern einfach Fragen, die meine Community mir gestellt hat. Und die erste Frage, die da kam, ist nämlich, was kann ich eigentlich gegen ein schlechtes Körperbild tun?
Also man kann von relativ vielen Stellen ansetzen, ne? die tiefer liegende Ebene ist immer das Selbstwertgefühl. Was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu steigern? Und das steckt auch schon im Namen drin, ne? Dass ich mir selber nicht so viel Wert zuschreibe und eigentlich nichts mache, was mir dann wirklich gut tut. Und das können so Kleinigkeiten sein, dass ich mir selber ein Geschenk mache. Das hört sich jetzt ein bisschen witzig an und kann sich auch fremd anfühlen. Aber wie behandle ich mich? Ne? Sage ich, hey, heute nehme ich mal eine Stunde Zeit für mich. Ich weiß, dass es mir gut tut und ich lasse mir eine Wanne ein zum Beispiel und creme mich danach ein. Dieses Kontakt mit dem eigenen Körper aufnehmen, ist was, was Menschen, die eine Körperwahrnehmungsstörung haben, das fällt ihnen meistens relativ schwer und die fühlen sich auch nicht so, ne? Also die fühlen sich nicht in ihrem Körper so richtig.
Fühlt sich eher eklig an, ehrlich gesagt.
Fühlt sich eklig an?
Also ich mag es zum Beispiel auch nicht, mich einzucremen.
Genau. Und die Frage ist, kannst du es trotzdem mal machen und als Geschenk an deinen Körper sehen? Das ist eine Sache, die du tun kannst. Das zweite ist, hast du vielleicht einen Wert, einen höheren, der dir wichtiger ist als dein Bild, was du gerade von dir selber hast?
Also ich finde es zum Beispiel bei dem Thema Essen und wie wir mit uns umgehen, ich finde es so schade manchmal, weil allein, dass wir hier sitzen und atmen und reden und dass ich heute Morgen zugefahren bin und dass ich das alles machen kann, das ist so ein Wunder eigentlich. Der Körper ist so ein Wunder, dass wir am Leben sind, dass wir morgens aufwachen und uns geht es gut, hoffentlich gesundheitlich.
Mhm.
Das wäre für mich eigentlich der höhere Wert und das ist auch der, den ich sehe, dass meine Gesundheit, eigentlich müsste man die Gesundheit priorisieren. Also alles dafür tun, dass der Körper, der einem so viel gibt, gesund ist.
Also wenn du Gesundheit als höheren Wert hast, dann kann es dir manchmal helfen, in Situationen, wo du eigentlich gegen deinen Körper agierst, trotzdem mit deinem Körper zu sein. Ja. Und das muss man sich bewusst machen. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, dieses, ey, das ist ein Geschenk, dass wir atmen, dass du laufen kannst und durch die Gegend läufst, dass du dich eigentlich auch frei entscheiden kannst, was du mit deinem Körper machen möchtest. Das ist so ein Riesengeschenk. Und das hast du gerade. Du hast es so lange, wie du es hast. Ne?
Also auch als Frau, dass du Kinder kriegen kannst.
Mhm.
Also das ist alles so, so wunderbar. Man kann sich wirklich sehr, sehr viel kaputt machen, wenn man schlecht mit sich selber umgeht.
Mhm.
Und manchmal, glaube ich, sollte man da versuchen, einfach so mitfühlend wie möglich mit sich zu sein. Und versuchen da Wege zu finden, wie kann ich ein Stück weit besser mit mir umgehen.
Gibt es eigentlich was du an dir magst? Also äußerlich?
Die Frage kam ja schon häufiger auf mich zu. Ich habe mir da mal so eine Antwort zurechtgelegt, meine Nase. ich denke mal drüber nach. Vielleicht kriege ich da noch eine Antwort.
Sag mal, hau raus. Ohne das zu bewerten.
Ja, meine Nase.
Okay.
Ich beziehe es immer nicht auf mein Äußeres. Also ich habe nicht, ich finde meine Ohren ganz okay, aber das ist ja schwachsinnig.
Okay, okay.
So. Weißt du, was ich meine?
Genau. Ich finde auch manchmal ganz spannend, sich bewusst zu werden, dass wir Negativitätsfokus haben, ne?
Mhm.
Im Gehirn. Und das hat jeder Mensch. Und manche haben das ein bisschen stärker ausgeprägt, manche weniger stark. Und wir tendieren dazu, dass wir uns auf unsere Schwachstellen fokussieren, in Anführungsstrichen Schwachstellen. Ne?
Mhm.
Und manchmal kann Fokus-Shift ganz gut sein. Aber ich glaube, in erster Linie am Selbstwertgefühl arbeiten. Und da gibt es ja nochmal eine Folge zu.
Ja.
Und das Zweite ist, das Selbstbewusstsein stärken. Also das, wie nehme ich meinen Körper wahr?
Mhm.
Immer mal wieder auch einchecken. Ne? Weil ganz häufig sind wir so verstreut und gar nicht bei uns.
Mhm.
Und ein anderes Körperbewusstsein entwickeln. Und das kann ich auch mit so kleinen Sachen wie mir bewusst Geschenke machen mit meinem Körper. Also eincremen, Ruhe gönnen. Ne, so Ruhephasen, wo wir wissen, okay, das ist so das Geschenk, was ich an mich mache. Weil in dem Moment schreiben wir uns selber einen Wert zu, dass ich es wert bin. Und viele kennen das ja gerade so in stressigen Phasen, dass man sich selber immer hinten anstellt. Ne?
Ja.
So, ach, voll. Ich schaffe das jetzt nicht mehr für mich zu sorgen. Und wenn man das in kleinen Schritten ändert, kann das viel ausmachen.
Lukas, wir haben noch eine Einsendung bekommen, die sich darauf bezieht, dass Essstörungen ja nicht immer von außen sichtbar sind. Und dass es dadurch ganz oft super, super schwierig ist, für Menschen auch über die eigene Essstörung zu reden, weil man das Gefühl hat, ja, man sieht es mir jetzt aber nicht an, was sowieso auch schon schwierig ist, weil was heißt überhaupt, man sieht es einem an. Aber vielleicht könntest du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was für Essstörungen es überhaupt gibt.
Also es gibt die klassische Magersucht, Anorexie. Mhm. Da kontrollieren die Menschen sehr, sehr stark häufig, was sie essen.
Mhm.
Es geht auch häufiger mit einem geringen Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße einher, also mit Untergewicht. Manchmal nehmen die Leute Abführmittel, manchmal betreiben sie exzessiv Sport. Dann natürlich so Sachen wie kontrollieren sich im Spiegel, wie sehen sie aus oder vermeiden sogar ihren Anblick im Spiegel.
Bodychecking quasi.
Bodychecking, genau. Also es geht darum, häufig das Gewicht zu reduzieren und dann gibt es häufig auch eine Vorstellung davon, wie viel Gewicht macht mich glücklich und wo muss ich noch hinkommen. Mhm. Also es ist viel mit dem Gewicht. Dann gibt es die bulimischen. Mhm. Das heißt, die sind auch manchmal normalgewichtig in Anführungsstrichen und die erbrechen dann das, was sie einnehmen. Es gibt Mischformen davon. Ne? Also es das heißt, nicht nur, weil einer irgendwie magersüchtig ist, dass er nicht sein Essen erbricht. Das kann auch sein.
Voll.
Und es gibt die Binge-Eater, die dann so richtige Fressattacken haben und ganz, ganz viel dann in diesen Fressattacken essen. Mhm. Meistens auch sehr, sehr ungesundes Essen. Und es gibt eine neue Form, also die ist noch nicht so lange draußen. Ja. Die haben tatsächlich mehr Männer, dass man sich zu dünn oder zu schlank fühlt und mehr Muskeln haben möchte. Mhm. Und man kann sich jetzt fragen, woher kommt das alles, ne? Und was auf jeden Fall stärker geworden ist in den letzten Jahren, ist die mediale Beschallung, ne? Wie viel Zeit wir in den sozialen Netzwerken verbringen. Und auch da gibt es wissenschaftliche Zusammenhänge, die man schon rausgefunden hat, weil wir uns immer vergleichen in den sozialen Netzwerken.
Nur noch vergleichen und Idealen hinterherjagen und die ganze Fitnessindustrie.
Und es passiert ja auch immer eine Verknüpfung, ne? Und das ist nicht oft bewusst. Du siehst irgendjemand mit einem krassen Körper, in Anführungsstrichen, ne, der so wahnsinnig muskelbepackt ist und der ist immer an einem sonnigen Ort, hat immer ein Lächeln auf den Lippen oder eine wahnsinnig schlanke Frau, die auch immer total gut drauf ist. Und in deinem Kopf verknüpft sich das dann, wenn ich so ein Leben führen möchte, muss ich so aussehen.
Ja.
Und das ist das Problem. Und das ist einfach das, womit wir kämpfen. Und das heißt nicht, dass jeder Social-Media-Beitrag einen in die Magersucht treibt, aber wenn man bestimmte familiäre Veranlagungen hat, zum Beispiel, und da gibt es eine genetische Komponente, das hat damit was zu tun, wie ich aufgewachsen bin, welches Körperbild in der Familie gepflegt worden ist, wurde ich irgendwie in meiner Jugend, in meiner Kindheit schon reglementiert mit dem Essen, wurde irgendwas mir gesagt, von wegen, isst doch mal mehr, isst doch mal weniger.
Oder wenn du das und das machst, darfst du das und das essen?
Genau.
Als Belohnung quasi.
Essen als Belohnung. Ja. Also wurde schon früh Essen eingesetzt, um auch Emotionen zu regulieren.
Ja.
Dann bin ich viel, viel vulnerabler für Social Media und für diese Bilder, die ich sehe. Ich vergleiche das immer wie so ein Revolver, ne? Die Bullets werden in meiner Kindheit und meiner Jugend reingepackt und der Trigger wird dann durch bestimmte Sachen gezogen,
ja,
die ich dann später sehe oder die ich in meinem Umfeld auch wahrnehme.
Verstehe ich. Und was ich auch crazy finde, um das dann einmal noch abzuschließen, dass man ja gerade, also weiß ich nicht, ist eigentlich schon länger so, aber das Gefühl hat, man entkommt dieser Diet Culture nicht mehr. Also es ist an jedem, also ich habe, glaube ich, keine gesellschaftliche Situation mehr gehabt oder eine Situation in Gesellschaft mit anderen Menschen, wo nicht etwas kam wie, oh ja, ich war heute Morgen laufen, deshalb kann ich das und das. Oder ich habe heute noch gar nichts gegessen, deshalb, Und ihr? Keine Ahnung, selbst erwachsene Personen, von denen ich es niemals erwarten würde, wo ich sagen würde, okay, du bist irgendwie, keine Ahnung, jetzt so richtig platt, aber voll der gestandene Mann mit einem gestandenen Beruf und du sagst mir jetzt, du kannst es nicht essen, weil du vorhin schon ein Brot gegessen hast. Es ist so, man kann dem gefühlt gerade gar nicht mehr so richtig entfliehen.
Ja, das ist interessant, was du sagst, weil auch der Algorithmus stellt sich darauf ein, wenn du bestimmten Personen folgst, dass du häufiger klickst, dass du immer weiter in diese Rabbit Hole kommst und das Umfeld fördert natürlich auch bestimmte Sachen, ne?
Ja, voll.
Ich würde gern zum Schluss mal dich fragen, was hilft dir denn auf deinem Weg, wenn du sagst, du möchtest da raus? Also was sind Sachen, die dir konkret helfen und was würdest du anderen Menschen an die Hand geben, die mit Menschen zu tun haben, die eine Essstörung haben? Mhm. Was können die tun?
Auf jeden Fall hilft es mir, mit Menschen zu sein, die mir da so gut wie möglich ein gutes Gefühl geben oder die einen auf eine sehr leichte Art und Weise versuchen, in die richtige Richtung zu pushen. Okay. Falls du verstehst, was ich meine. Jetzt nicht so ist das. Oder sonst irgendwelche Kommentare, sondern einfach so, einfach ein gutes Surrounding. Positive Gefühle von außen. Ist schade, dass ich sie da nicht in mir drin habe. Aber ich merke zum Beispiel, dass es mir ein bisschen leichter fällt, so zu essen, wie ich eigentlich möchte, wenn ich in einer guten Gesellschaft bin, wenn ich unter guten Freunden bin, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mich fallen lassen und hier sind irgendwie die Leute lieb mit mir und hier kann ich irgendwie ein bisschen lieber zu mir selber sein. Ich finde es auch wichtig, sich mal, ich habe mir mal eine Liste gemacht, wie viel unfassbare Benefits und positive Auswirkungen es hätte, wenn ich normal anfangen würde zu essen, also für meine Verhältnisse normal, wenn ich mir sagen würde, ich lasse da jetzt meine Leinen los und lasse da meine Zwänge irgendwie wegzulassen. Und wenn man sich diese Liste anguckt, ist es so, am liebsten würde ich sie mir vielleicht einfach jeden Tag durchlesen. Weil es ist wirklich absurd, dass man diese Liste links liegen lässt und sich einfach sagt, die ganzen Vorteile drücke ich weg. So. Ich glaube, was ganz kleine Schritte sind und was auch wirklich sehr selten nur klappt, aber wo ich mich dann manchmal freue, ist, wenn es Momente gibt, wo ich zum Beispiel einen Fearfood esse und ich versuche, das so bewusst und langsam wie möglich zu essen. Und ich versuche mir bewusst zu machen, wie schön diese Situation gerade eigentlich wäre, hätte ich nicht noch all diese Gedanken in meinem Kopf, aber dass man auch versucht, mal zu sehen und wirklich zu spüren, wie schön es sein kann in einer Welt, in der man etwas befreiter ist von seinen negativen Gedanken. Und ansonsten Therapie.
Ja. Mhm. Okay.
Ja. Und mit anderen sprechen, ehrlich gesagt.
Finde ich auch gut. Ja. Also mit anderen sprechen, also sich wirklich anvertrauen, das, was du gerade machst mit deiner Community.
Hello.
Ich finde es immer ganz interessant, was die Menschen empfinden, wenn sie sowas sehen. Ne? Vielleicht haben die Lust, das zu kommentieren. Und das Zweite ist, sich selber anvertrauen. Das machen wir gar nicht so häufig. Ne? Und das können wir tun mittels eines Tagebuchs. Und dann, wenn ich mir selber einmal eingestanden habe, fällt es auch manchmal leichter, das anderen Menschen mitzuteilen, weil wir können eigentlich niemandem anderen mitteilen, was wir uns selber noch nicht mal eingestehen. Deswegen ist so ein ganz persönliches Tagebuch, was an einem Ort liegt, wo auch wirklich keiner rangehen kann,
ja,
sehr, sehr hilfreich und kann einem Kraft geben. Dann, was du gesagt hast, jemanden sich an die Seite zu holen, der einen auf dem Weg begleitet. Das können natürlich liebe Menschen sein, aber warum nicht auch jemand, der professionell in dem Feld tätig ist? Eine Therapeutin, Therapeut. Und anfangen, diesen liebevolleren Umgang mit sich zu kultivieren.
Ja.
Wo man sagt, wie möchte ich mir eigentlich selber begegnen? Und dann immer wieder einchecken und wie fühlt sich das dann in dem Moment an? Und das ist was wir manchmal über Jahre nicht gemacht haben. Das heißt, das kann sich am Anfang ein bisschen fremd anfühlen. Aber das Gefühl ist so ein bisschen wie ein Dauerläufer, was hinterherläuft. Das kommt dann schon noch.
Ja, hoffentlich.
Wenn man es reinlässt.
Hoffentlich. Lukas, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diese Folge, für dieses Gespräch. Ich glaube, ich bin da definitiv gerade über ein paar Hürden gesprungen.
Habe ich gemerkt.
Über die ich aber auch springen mag. Also es ist,
ich glaube, es ist super
schwierig,
wichtig.
Aber genau.
Mega, also ich finde es auch mega, dass du es gemacht hast. Und
mein Herz schlägt immer noch ganz doll.
Ja, es ist
wahrscheinlich
ultra mutig.
Den ganzen Tag.
Es ist was du bisher mit wirklich ganz, ganz wenigen Menschen geteilt hast. Und jetzt teilst du es mit so vielen, weil du weißt, wie wichtig es ist. Und das meine ich mit Werten. Das ist ein Wert von dir.
Stimmt.
Dass dir die Gesundheit von anderen Menschen am Herzen liegt. Und damit springst du auch über deinen eigenen Schatten.
Ja.
Und ich meine, dann weißt du, wozu Werte gut sind. Und wenn wir die haben, was wir alles tun können. Also danke für deine Offenheit.
Gerne. Gerne und danke dir fürs Zuhören und fürs Nachfragen. Ich hoffe, das ist eine schöne Folge geworden. Ich glaube schon, eine sehr, sehr persönliche Folge. Und ich möchte euch nochmal sagen an dieser Stelle auch, dass ich sage es bei jeder Folge, aber heute nochmal ganz besonders auch, wenn euch etwas so sehr belastet, dass ihr alleine da nicht weiterkommt oder da nicht rauskommt, dann holt euch Hilfe. Ihr seid nicht alleine. Und alle Folgen von Fühl ich findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert gerne den Podcast, hinterlasst Bewertungen und kommentiert dort, wo ihr die Folge hört. In der nächsten Folge, wie eben schon angesprochen, geht es ums Thema Selbstwert und Selbstliebe. Das war Fühl ich, ein Podcast von Das Ding vom SWR, produziert von Auf die Ohren. Redaktionelle Leitung von Das Ding, Vina Nuying. Redaktion und Projektleitung von Auf die Ohren, Helen Schulte. Video und Schnitt, Lukas Hambach. Audioproduktion Jonathan Raue und Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay. Und natürlich bekommt ihr auch diese Woche meine Podcast-Empfehlung der Woche.
Hello! Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich im Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS.
Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.